Aufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.
Ich habe heute einen Gast im Der Hund Podcast. Das ist ganz, ganz spannend. Wer so ein bisschen auf Instagram und YouTube unterwegs ist und Hundesachen sich anschaut, der kennt dich bestimmt. Also du hast unfassbare 160.000 Follower auf Instagram. Es sind, ich habe auch gerade noch mal geschaut, fast 50.000 auf YouTube. Und trotzdem, wenn ich jetzt sagen würde, du bist ein Influencer, dann wärst du wahrscheinlich ganz, ganz böse. Und du sagst auch, du wärst selber nie auf die Idee gekommen, dich zu filmen. Hallo und herzlich willkommen, Michael Stehler. Wie kam es dazu, dass du so explodiert bist online?
Ja, hallo. Ich habe keine Ahnung. Also die meisten überlegen sich ja wahrscheinlich aufwendige Social-Media-Strategien. Das haben wir bis heute nicht gemacht. Es fing an mit irgendwie so ein bisschen Hunden und Musikvideos, weil ich mir gedacht habe, ach, machen wir mal was Nettes. Und dann haben wir angefangen, Stunden zu filmen und die Leute hat es interessiert. Und mehr steckt da eigentlich nicht dahinter am Anfang. Und dann auf der anderen Seite, was nicht stimmt, ist, dass die 160.000 Follower von alleine kommen. Also da steckt natürlich auch Fleiß und Expertise dahinter. Ich alleine hätte es jetzt so nie gemacht. Ich habe eine recht fähige Geschäftspartnerin. Also damals haben wir halt gesagt, machen wir mal was. Und jetzt haben wir halt da irgendwie was mehr draus gemacht. Und mit dem Punkt, ja, ich bin jetzt Influencer, genau, böse bin ich da nicht. Aber ich muss mich erst dran gewöhnen. Also lange habe ich mich da so gesträubt und habe mir gedacht, nee, ich bin kein Influencer. Ich mache halt einfach das, was ich mache. Und wenn es interessiert, cool. Und jetzt auf der anderen Seite mittlerweile, finde ich, habe ich so ein bisschen Geschmack dran gefunden, weil ich ja dann jobbedingt quasi viele Sachen anschaue, was es da so gibt auf dem Markt und mir dann denke, ah, okay, das, was ich anbiete, das gibt es in der Form so noch nicht. Na, und also es ist nicht so, dass ich das Rad da neu erfunden habe, aber in der Zusammenstellung und dass ich versuche, die Sachen irgendwie möglichst einfach so darzustellen, nicht zu kompliziert, nicht wissenschaftlich. Ich glaube, das ist was die Szene eigentlich braucht. Und deshalb denke ich mir jetzt so, ah ja, ich könnte mir oder ich stelle mir gerade vor oder bin gerade so dabei, mir zu überlegen, so das ein bisschen mehr anzunehmen, zu sagen, ja, okay, ich influence. Ich versuche das möglichst nicht mit moralischem Zeigefinger, das gelingt mir leider nicht immer, aber ich glaube, das, was ich anzubieten habe, ist gut und passt zu dem, was viele Leute sich eigentlich mit ihrem Hund wünschen. Und da haben wir ja irgendwie letztens eben schon auf dem Jagdhundekongress mal so eine Session gehabt, wo es eben um dieses Thema Beziehung ging. Und viele Leute wünschen sich da was anderes und ich glaube, es mangelt an guten Vorbildern. Also die einen sind halt super autoritär und halt immer krass und die anderen sind halt irgendwie immer nur lieb und sagen, es geht nur über positive Bestärkung und dass Leute das sinnvoll mischen, da gibt es nicht so viele, ne, weil ne, die Leute, die Grenzen setzen, werden halt super schnell angefeindet, weil ja für die anderen das Grenzen setzen an sich, ne, gewalttätig ist und sich daher von selbst verbietet, irgendwie so ähnlich. Ne? Und das ist super schade. Und auf der anderen Seite, ich bin bekennender übers Futter arbeiten empfehlen. So. Und ich glaube, dass Grenzen setzen super wichtig ist. Also wenn das angepasst, angemessen sozial passiert, also lerntheoretisch gesehen, sprich Strafe. Na, und wenn die Beziehung stimmt und die Verbindung stimmt, dann ist es nicht nur nicht beziehungsschädlich, sondern es ist beziehungsfördernd, weil Hunde einen Sozialpartner brauchen, die ihnen einen Rahmen geben. Und Rahmen geben passiert eben nicht allein über Motivation, weil es da draußen Dinge gibt, die Hunde in ihren Sinnen und Reflexen ansprechen. Na, und da kann der Mensch noch so eine gute Beziehung zu seinem Hund haben, da macht es irgendwie Klick und dann ist der raus erstmal aus diesem Sozialen. So, und dafür haben wir Hunde eben auch gezüchtet und ausgelesen. Also das ist eigentlich so das Hauptproblem, deshalb brauchen wir Grenzen. Und auf der anderen Seite finde ich es immer schade, beobachte, was der Kollegen und alle möglichen Leute daraus machen. Und wenn ich dann höre, dass Leute zum Beispiel auf irgendwie ein Seminar oder Workshop gehen und das Erste, was sie lernen, ist quasi den Hund irgendwie zurückzudrängen, obwohl ich als Trainer ja noch gar keine Informationen habe, wie ist denn eigentlich so deren Beziehungsstatus, ja, dann finde ich das handwerklich nicht ideal. Ich meine, es kann mal sein, dass ein Hund irgendwie, weiß ich nicht, attackiert und dann hat man irgendeinen Reflex, um das irgendwie abzuwehren oder was, keine Ahnung. Ne? Aber bevor ich Leuten dieses Grenzen setzen und Nein sagen oder böse Wort Strafe irgendwie vermitteln möchte oder das denen irgendwie beibringen oder sagt, das müsst ihr jetzt so machen, finde ich, dass erstmal dahin gehört, dass der Hund auf der anderen Seite von ihnen ja Positives erfährt und mit denen eine gute Verbindung hat. So, das jetzt mal in einem Spektrum, was nicht in den Extremen ist. Es gibt endkrasse Hunde. Ich habe mir gestern ein paar Sachen angeschaut. Riesenrespekt vor Leuten, die mit Hunden, die bissig sind, die richtig gegen Menschen gehen, die mit denen arbeiten. Na, da ist dann mal schnell vorbei mit der Lerntheorie, weil da geht es dann zur Sache. Und da denke ich mir, schade, dass die Leute, die mit so krassen Hunden arbeiten, dass die es eigentlich noch schwerer gemacht bekommen durch Leute, die sagen, aber das muss doch nur positiv gehen. Das stimmt manchmal leider einfach nicht. Na, und da fände ich es ganz interessant, wenn die sich so einen Hund mal nehmen würden, na, die man da so sieht, den mit nach Hause nehmen und dann nach einer Woche unversehrt hoffentlich zeigen, schau mal, jetzt ist schon viel besser. Und diese tatsächlichen ja, Belege, die gibt es total selten, beziehungsweise sind nicht vorhanden. Na, und das ist super schwierig zu messen. Na, da dieser ganz schlimme Hund, weil er mal irgendwie die Zähne fletscht und da, in Wirklichkeit ist der gar nicht schlimm. Aber das finde ich ist irgendwie wichtig zu sehen. Es gibt irgendwie echt krasse Hunde. Da ist es so meistens so weit gekommen, weil die Grenzen nicht oder nicht angemessen, also nicht auf gute Art und Weise gesetzt wurden. Na klar, wenn man irgendwie unverhältnismäßig straft, ist es super schädlich für das Miteinander, für das Verhalten vom Hund. Klar, kann auch da Aggressionsverhalten in der Erwartung in Richtung Menschen hat. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, gefühlte Wahrheit, die Mehrheit der Hunde, die irgendwie auffällig werden, denen fehlt die Grenze. Na, und auch da gibt es eben wenig Beispiele, die das irgendwie angemessen machen. Warum gibt es da wenig Beispiele? Weil man halt im Internet, sobald irgendwo nur ein Funken an, hör mal auf, du, sonst werde ich irgendwie bedrängend, da wird man halt einfach schnell zerlegt im Internet. Und da hat halt keiner Bock drauf, der irgendwie ein entspanntes Leben haben will. Und deshalb haben wir auf Social Media und eigentlich flächendeckend ein völlig verzerrtes Bild von dem, was angemessenes Grenzen setzen ist. Es gibt ein paar, die sich da wirklich bemühen und aufreiben, na, dass wenn man Hunde ja straft, also sprich irgendwie unter Spannung setzt und die dann eben beschwichtigen, dass dieses Beschwichtigen eben nicht gleich Angst ist, sondern dass das Beschwichtigen von dem Hund eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Teil vom Verhaltensrepertoire vom Hund ist, weil dann merkt er, aha, ich tue mal ein bisschen arm und klein und süß, ne, und dann ist die Situation auch wieder entspannt und aufgelöst. Also Beschwichtigen bei Hunden hat ja den Zweck, aus einer Spannung wieder hin zur Harmonie zu finden. Na, und wer sagt, ah, Beschwichtigen ist immer gleich Angst, der hat eigentlich keine Ahnung von dem, wie sich Hunde organisieren. So ist jetzt ein bisschen, ich wollte nicht provozieren, hoppla. Keine Ahnung, ist übertrieben, ne? Aber der hat einfach nur einen sehr speziellen Blick auf genau das, was er halt gerne macht. Na, am liebsten positiv bestätigen, geht da, na, wenn die Hunde keine starken Passionen haben, kann man sehr, sehr viel mit positiver Bestärkung bewirken. Empfehle ich ja auch. Ne? Ich sage, hey, nehmt eure Futterrationen, verwandelt die in Zeit, die der Hund sich auf euch konzentriert. Na? Also, warum das nicht tun? Ja, weil es wieder Leute gibt, ja, die sollen mir folgen, weil ich der Alpha bin. Na, und schwupps sind wir irgendwo in Gedankenmühlen drin, die nicht viel mit dem zu tun haben, was sich Leute mit ihrem Hund wünschen. Boah, das war jetzt ein langer Satz, gell?
Ja, aber jetzt haben wir komplett einmal so die Social Media Welt abgedeckt, was man da alles so findet, und du hast versucht, das so ein bisschen einzuordnen. Wunderbar. Ich denke, es ist wirklich extrem davon abhängig, was habe ich für einen Hund? Also da gibt es schon so ein paar Exemplare da draußen, wo du dir denkst, warum wurde so ein Hund auf die Welt gesetzt? Was hat sich der Züchter dabei gedacht? Gar nichts. Und natürlich, was will ich erreichen? Was will ich mit dem machen? Also wenn ich jetzt einen weichen Hund, nenne ich es jetzt mal, habe, der nur im Alltag so ein bisschen mitlaufen soll, ich glaube, dann kann ich sehr, sehr viel mit positiver Verstärkung machen und brauche sehr, sehr wenig Strafen. Anders sieht es dann aber halt aus, wenn ich wirklich was erwarte von meinem Hund und der halt einfach so ein bisschen anders drauf ist. Also ich denke es mir immer wieder, das ist so der berühmte eBay-Kleinanzeigenhund. Labrador Retriever, ne? Man wünscht sich irgendwie einen netten Familienbegleiter, und dieser Hund ist einfach alles andere als einfach, und der Hund kann dir nur leid tun, weil er schon von klein auf einfach, weil halt überhaupt sich gar keine Gedanken gemacht wurden, was da verpaart wird, der von klein auf schon so viele Päckchen mitbringt, und das ist ja, das ist manchmal sehr, sehr schlimm zu sehen. Also du bist ja hauptsächlich so im Familienhundebereich unterwegs, kommst, hast selber Jagdhunde, kennst dich auch im Jagdhundebereich gut aus, aber es sind bei dir viel so Alltagsthemen, oder? Was schlagen da für Hunde bei
Ja.
dir auf? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, gut, ich meine, das kommt immer wieder vor durch alle Rassen hinweg, dass du da irgendwie einen Knaller dabei hast. Ne? Selbst in Showlinienzuchten oder was, ne? Da tauchen dann immer wieder welche auf, wo so ein paar so Gene durchkommen, na, wo die Leute nicht mal unbedingt was falsch gemacht haben, die sagen, ah, dann holen wir uns hier eine Showlinie, Ding und so weiter. Und mei, da gibt es alles Mögliche von, die Züchter sind nicht ehrlich oder es kommt erst später raus, dass die da irgendwie gerade was reingekreuzt haben aus der Leistungslinie. So, das ist so ein Ding. Also, worauf ich hinaus will, ist, jeder Hund ist ein Individuum. Durch alle Rassen hinweg gibt es manchmal so Knalltüten, die von den Leuten auf einmal Dinge, Ressourcen fordern, brauchen, die manche irgendwie gar nicht so mitbringen. Für mich als Trainer die größte Herausforderung oder das Schwierigste ist eigentlich einzuschätzen, weil es so ein bisschen Wahrsagerei ist. Ja, haben jetzt die Leute, die dabei sich bei mir melden, die Ressourcen mit dem Kaliber oder mit dem Hund, den sie da vor sich haben, irgendwie ja, zu einem harmonischen, lebensfähigen Modell zu kommen. Das ist eigentlich das Schwierigste, ne? Weil da gibt es auch nicht so ein richtig und falsch. Na, ich kann auch nicht nach einem Telefonat oder nach einer Stunde sagen, ah, das wird was, das wird nie was. Da, bei manchen Leuten war ich überrascht, wo ich gedacht habe, weiß ich nicht. Und die strengen sich an, kriegen die Kurve. Also ich finde viel interessanter ist, sich anzugucken, so, was habe ich da für einen Hund? Was fordert der von mir? Na, was fordert der von Menschen? Und dann haben die Menschen die entweder die Ressourcen oder die Möglichkeiten, die Ressourcen zu entwickeln. Na, oder sage ich, oh, schwierig. Na, abgeben ist ja meistens leider, leider, abgeben ist meistens keine Option. Dann hat man den Hund 2 Wochen, dann hat man den schon lieb, egal, was der für ein Chaos stiftet. Na, aber ich glaube, mein Hauptjob ist, so Ressourcen bei Menschen frei zu machen, zu entwickeln. Ich war jetzt lange im Urlaub und habe so, komm zurück aus dem Urlaub, schaue mir dann meine Kunden nochmal neu an und guck dann und sag, ah ja, okay, was, das ist ein guter Gedanke, den sich wirklich jeder Hundebesitzer fragen kann, was in meinem Kopf, welche Idee hindert mich daran, mit meinem Hund gut zu trainieren und weiterzukommen? Weil das Erste ist eigentlich nicht so, dass ich mir sage, ah, ich habe jetzt dieses Problem, das versuche ich jetzt mit irgendeinem Werkzeug zu lösen, sondern viel interessanter ist mal zu überlegen, hey, welche Idee, welche Vorstellung führt denn dazu, dass es so läuft? Also der erste Schritt einer Lösung beginnt eigentlich im Kopf vom Menschen. So, und das Spannende war, wir hatten dann einige Leute da und dann sagt einer, ah, ja, ich weiß irgendwie nicht, wie das Grenzen setzen geht, das funktioniert irgendwie nicht so gut, kannst du mir das Grenzen setzen zeigen? So, dann sage ich, ha, ja, Moment, wie kommt es denn dazu? Und dann turns out, ja, wenn er dann 20 Meter weg ist und da ist halt eine bestimmte Aufregung, dann funktioniert das nicht auf die Entfernung. So, na, und da ist eigentlich der viel spannendere Ansatz zu gucken, aha, welche Idee steckt dahinter? Na, ja, man möchte dem Hund gerne Freiheit geben. So, jetzt gibt man aber dem Hund Freiheiten, für die der mit der der noch gar nicht gut zurechtkommt oder wo halt in dieser Freiheit das, ja, so das Risiko groß ist, das was auftaucht und dann man keine Kontrolle mehr hat. Und jetzt wird es noch spannender. Man möchte ja dem Hund Freiheit geben. Jetzt gibt man dem irgendwo Freiheiten, es wird chaotisch, man ist gestresst, man hat irgendwie keine gute Zeit. Und der nächste Schritt ist dann einfach zu sagen, aha, ich wünsche mir eigentlich Freiheit. Aber manchmal habe ich vielleicht nicht die Energie oder die Fähigkeit, den Hund da und da zu beeinflussen. Und jetzt nähern wir uns eigentlich dem Kern des Problems, dass Leute ihre eigene Motivation, ihre Energie, was zu unternehmen, manchmal einfach falsch einschätzen. Na, Leute erwarten von sich, wenn ich jetzt mit meinem Hund unterwegs bin, muss den immer freilassen, muss dann auch selber immer in der Verfassung sein, den Hund zu erziehen. So, und wenn ich jetzt vorher eingestiegen wäre und der Kundin gesagt hätte, ja, schau mal, reglementieren geht so und so, dann wäre mir das wichtigste Problem durch die Lappen gegangen, nämlich, dass ich dem Menschen sage, du schau mal, wenn du gerade keine Energie hast, lass doch den Hund nicht von der Leine. Das heißt, wenn ich dem Problem auf den Grund gehe und dann feststelle, ah, es ist einfach ein Energieproblem, manchmal habe ich halt nicht die Energie oder die Lust, den Hund zu führen, zu erziehen, was auch immer, dann ist es ja keine Schande, den an der Leine zu lassen. Im Gegenteil, das wäre verantwortliches Handeln. Und so ist man nicht mehr dominiert von diesem unguten Immer-Freiheit-Gedanke, ne, der eigentlich gar nicht zu meinem Energielevel passt. Energielevel ist jetzt Synonym für irgendwelche Ressourcen, die ich gerade habe oder nicht habe. Also ich hoffe, dass das nicht zu kompliziert klingt mit Ressourcen. Na, aber manchmal hat man keine Lust oder manchmal hat man Lust, aber man hat halt irgendwie einen verstauchten Fuß. So, und das ist eine blöde Zeit. Aber wenn ich weiß, ich kann den Hund nicht beeinflussen aufgrund von irgendwelchen Handicaps, ja, dann darf ich dem die Freiheit nicht geben. Dann kommt halt raus, ja, der geht echt nicht gut an der Leine. Na, dann kann ich mich darum kümmern. Okay. Na, aber ich finde es einfach spannend, mal so von dem Problem weiter zu gucken, was ist denn eigentlich die Ursache? Und dann stellt sich meistens raus, ja, da hat irgendeine Idee in diesem Ideenensemble so die ganze Entscheidungskraft an sich gerissen, Freiheit für alle immer. Und,
Ja, aber man orientiert sich auch an den anderen Leuten, ne? Der kriegt es hin mit seinem Hund, der schafft das. Also muss ich das auch irgendwie hinkriegen. Ich habe aber, da ist es wieder wahrscheinlich einen komplett anderen Hund, der komplett anders reagiert. Und vielleicht schaffe ich das mit dem so alles nicht. Oder vielleicht ist es für den halt auch einfach nicht das Richtige.
Man
Ne?
sieht ja auch immer im Park nur die, bei denen es ding, 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 super läuft. Verstehst du? Die, bei denen
Ja.
es nicht so gut läuft, die verstecken sich irgendwo im Wald. Also du kriegst auch da leider ein sehr verzerrtes Bild. Ab und zu mal stolperst du in einen rein, wo es völlig chaotisch läuft, sag ja, der ist noch jung und dann trennt man die wieder, schleift man die irgendwie wieder auseinander. Also so wie im Internet ist auch da das Bild, glaube ich, manchmal einfach total verzerrt. Mein subjektiver, ich sehe halt dann die andere Seite, all die Leute, wo es nicht klappt, die melden sich halt bei mir und sagen, schau mal, ja, es läuft jetzt nicht ganz so gut. Ist halt immer so ein Hinweis für eine totale Katastrophe. Und ich denke mir, so von dem, was ich mitkriege, es läuft bei vielen nicht gut und auch gerade bei denen, wo es mal in Ausschnitten gut läuft, die haben halt dann woanders Probleme, die man nicht sieht. Also da hast du schon recht. Ne? Wenn man dann sich mit irgendwas, was man da draußen vergleicht und was man gerne hätte, dann ist man natürlich immer verloren. Dann ist man auch fetter Loser. Aber was ich wirklich, glaube
Ja, aber
ich.
ich kann ja mal hier nach draußen gehen. Ich meine, man sieht ja auch meine Instagram-Videos und so. Ich arbeite viel mit meinen Hunden und ich mache viel, aber was man denn, das sieht dann immer alles so toll aus und dann will immer jeder einen Working Cocker, weil die sind ja so süß und so super und so toll. Was man natürlich aber nicht sieht, ist, dass ich sehr kontrolliert gucken muss, wo ich den laufen lasse, dass wir jeden Tag trainieren,
Ja, voll.
und dass der sehr, sehr klare Aktivitäts- und Ruhezeiten hat und das alles sehr, sehr klar und strukturiert vorgeht. Und ganz, ganz viele, jetzt als kleinen Exkurs, die sich halt auch eben diese Rasse holen oder die sich hochspezialisierte Hunde holen, kommen im Alltag nicht klar, weil die halt denken, ja, das ist ein ganz normaler Hund und der muss jetzt mitlaufen wie Nachbars Pfiffi und jeden Tag Gassi gehen, und das funktioniert nicht. Also gerade, wie du sagst, so diese Ideen dahinter und diese Vorstellungen, ich glaube, wenn man sich da noch mal so ein bisschen hinterfragt, dann wird vieles einfacher.
Ja, um den ersten Punkt, den du gesagt hast, nochmal so abzurunden, finde ich eigentlich nett, wie du es beschreibst, ne, dass Leute bei dir halt die Struktur und die ganze Arbeit dahinter nicht sehen, weil wenn man das jetzt in einem Minutenvideo irgendwie kenntlich machen, geht gar nicht. Aber was ich wirklich allen da draußen zur Beruhigung sagen kann, ist, wirklich jeder hat mit seinem Hund irgendwo was, wo es irgendwie nicht gut läuft oder nervt. Also es hat wirklich jeder. Das irgendwo und der eine sagt, da läuft der Hund zwar Fuß, aber kann nicht allein bleiben. Ne? Und der andere kann allein bleiben und der Hund ist halt sonst irgendwo über alle Berge. Ne? Also das, was der eine hat, hat der andere nicht und das sieht man halt nicht. Ne? Man schaut ja, wenn man sich irgendwie selber fertig machen will, ja auch immer nur, wo läuft es toll und das schaffe ich nicht.
Ja,
So.
und halt auch Erwartungsmanagement, ne? Was habe ich für einen Hund? Was kann der leisten? Was spare ich mir vielleicht einfach und mache in manchen Situationen vielleicht halt echt einfach die Leine dran, weil ich mich da irgendwo abkämpfe, wo ich es nicht machen muss.
Ja, und auch da gibt es so ein Gap. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so Wanderungen machst. Da steht auf diesen Schildern immer so auf den Gipfel 1 3/4 Stunden. Und, ne, oder vielleicht irgendwie im Führer steht dann so anspruchsvolle Wanderung. Und dann gehst du da hoch und bist irgendwie eine Stunde dort, hast dir eine Dreiviertelstunde gespart. Und dann denken Menschengehirne so: Boah, ich habe jetzt was voll Anspruchsvolles hier geschafft. Und dann gehen Leute mit der Idee und dieser Verknüpfung, was anspruchsvoll bedeutet, ich bin ja viel toller, schaffe ich locker, schauen in so einen Rassehundeführer und da steht, ja, der Hund ist eher was für Anspruchsvolle. Und dann sagen Leute, ja, ich bin schon anspruchsvoll und das schaffe ich auch locker. Und insofern, da gibt es schon echt irgendwie so ein Gap zwischen dem, wie Hunde beschrieben werden, ne, meistens von
Voll,
Rasseliebhabern,
ja.
ja, und von denen, was Leute in anderen Lebensbereichen für Erfahrungen mit diesen Worten assoziieren. So, und ich glaube, so kommt es manchmal zustande, dass sich Leute dann so genau wie du es beschreibst, sich eben so einen Hund aus der Working-Linie holen, weil sie sagen, ja, ich bin ja sportlich, ich habe ja Lust, mit dem sportlich unterwegs zu sein. Selbst für sportliche Menschen reicht meistens die Showlinie. So, na, und das ist genau das Ding. Leute sagen, ja, der hat ein bisschen viel Energie oder das Energielevel und die Leute wollen den Hund ja freizeitmäßig mitnehmen. Und da, glaube ich, kommt es dann irgendwie zu solchen manchmal unglücklichen
Ja.
Zusammenkünften zwischen einem hochpassionierten Hund und jemanden, der dann dreimal die Woche zum Joggen mitnehmen will. Also dreimal die Woche joggen reicht für hochpassionierte Hunde wirklich nicht. Und das ist, glaube ich, das, was du beschreibst, dass das Leute echt
Ja.
oft unterschätzen, oder?
Und den Leuten fällt es so schwer, dann auch zu akzeptieren, dass es für diesen Hund nicht das Richtige ist. Also man sagt, dieser Hund möchte arbeiten und schlafen, jetzt mal übertrieben, ne?
Ja.
Und wenn man die
Aber
überall
was ist die
schleppt.
Lösung?
Ja, aber das ist so dieses, mach das doch bitte einfach so und dein Leben ist einfacher. Also nee, das geht nicht, weil der arme Hund, der braucht seinen Freiraum. Das
Ja, schon klar. Ja, es ist ja auch viel anstrengender, mit dem Hund dann Apportierenübungen zu machen. Es ist viel anstrengender, so wie du es beschreibst, zu gucken, hey, wo kann ich ihn heute hinfahren? Wo ist es denn nicht so wildreich? Ja, ein Park vor mir ist halt irgendwie schlecht oder an der Fred-Manninger Heide. Da sind halt die Hasen unterwegs, ist zwar schön weitläufig.
Ja. Oder ich fahre hin und übe halt, aber ich gehe da nicht entspannt spazieren. Also, das ist
Genau, aber
so. Ja.
Hunde holen sich ja erstmal einen Hund nicht, um dann jeden Tag zu üben. Ne?
Ja.
Das stellen sich manche dann anders vor. Und ich meine, das Gute ist ja schon, wenn man sich jetzt, sage ich mal, so einen durchschnittlichen Hund nimmt und dann ein Jahr in die Hundeschule geht und da, sage ich mal, einigermaßen gute Orientierung bekommt und Tipps. Mit vielen klappt es ja, dass die dann mit 12 Monaten oder mit, was weiß ich, 18 Monaten so ganz okay sortiert sind. Na, es, na, und dann natürlich gibt es irgendwie so Ausreißer und natürlich ist es schön, wenn Leute mit ihren Hunden mehr machen, als da dieses ganze Potenzial da versauern zu lassen. Kann eigentlich auch einen Riesenspaß machen. Na, also den Hund dann irgendwie so als Hobby auch irgendwo mehr in sein Leben zu integrieren. Das was eigentlich viele Leute, die bei mir dann in der Hundeschule irgendwann so checken, boah, hey, eigentlich kann das ja auch richtig Spaß machen, ist ein cooles Hobby, bringt mich als Mensch weiter, ne, ist spannend, irgendwie zu gucken, ja, wie löse ich denn, dass der Hund jetzt das oder das versteht. Also für mich sind Hunde eigentlich auch immer eine Riesenchance, als erstens als Mensch weiterzukommen. Also ich bin durch jeden meiner Hunde hoffentlich ein kleines Stückchen besser geworden. Und auf der anderen Seite bringt ein Hund mich da raus aus meinem Alltagstrott. Also wenn ich meinem Hund gerecht werden möchte, das Bedürfnis haben ja viele, dann bringt es manche Leute von unnützen Hobbys weg hin zu einem Hobby, was ich total cool finde, nämlich draußen in der Natur mit dem Hund unterwegs zu sein, ist gesünder, ist spannend. Also manche Leute, die sich dann darauf einlassen und sagen, oh, ich habe mich da zwar irgendwie verschätzt, das verlangt mir mehr, als ich eigentlich da tun wollte. Aber wenn Leute das annehmen, für viele, glaube ich, ist das doch eine Bereicherung. Ja?
Definitiv. Ja.
Es gibt auch ein paar, für die ist es halt irgendwie dann keine, ne? Gerade wenn Hunde in den Aggressionsbereich gehen. Na, und da echt deshalb nochmal so an alle da draußen, die mit so krassen Hunden arbeiten. Respekt, weil man ja unter Umständen seine Unversehrtheit riskiert, na, weil man ja doch irgendwie auch seine Freizeit da mit reintut. Also da geht ja viel mehr rein, als jetzt nur da so einen wilden Hund therapieren. Na, und das finde ich schon stark, dass es doch einfach viele gibt, egal wie die das im Detail machen, ob ich jetzt mit Details, wie die das machen, immer einverstanden bin. Ich würde manche Sachen anders machen, aber hey, manchmal braucht der Hund genau dieses Pendant. Ne? Und lieber, es ist nicht ganz perfekt gemacht, als dass es nicht gemacht wird. Ne? Also deshalb finde ich es toll, wie Leute sich für irgendwie so, ja doch, verhaltensoriginelle Hunde engagieren. Und fände es irgendwie schön, wenn Leute da mehr Appreciation be für bekommen, dass sie es überhaupt machen. Na, und nicht dann irgendwie in Kleinigkeiten rumkritisiert, hätte man besser machen können, ist aber ganz schlecht so. Na, also ich finde, da wäre es schon cool, wenn dann Leute mal ins Tierheim gehen, sich irgendwie den wildesten Hund da rauspicken und dann mal gucken, wie das ist, mit dem umzugehen. Und die meisten, oder andersrum, ich selber habe einfach festgestellt, so wenn ein Hund dann irgendwie so ein Stückchen vor deinem Hals hängt und dich zerfleischen will, das ist eine Energie, boah, das ist nicht so ganz meins. Ne? Also da musste ich auch irgendwann meine Grenzen erkennen, habe mir gedacht, ja, schauen wir mal, ob ich sowas kann. Und ich habe mir dann gedacht, so, boah, das verträgt mein zartes Gemüt gar nicht. Ne? Also deshalb, man braucht da schon eine innere Robustheit und auch einen Willen und auch eine Riesenpassion, da Hunden zu helfen. Und das kommt manchmal in den Debatten zu kurz. Und ja, Leute machen Fehler, jeder macht Fehler, ich mache irgendwie Fehler, habe ich gemacht. Ne? Und ich glaube, wenn man aus seinen Fehlern lernt und danach es besser macht, dann war jeder Fehler es wert. Ne? Also alles im Rahmen gedacht. Ne? Aber das ist mir in den letzten Tagen irgendwie so nochmal so ein bisschen durch den Kopf gegangen, weil ich mir gedacht habe, na, was machen denn eigentlich die ganzen Leute mit beißenden, aggressiven Hunden? Schau auch eben nochmal in das Spektrum rein und denke mir, boah, ich würde mich ja manche Hunde da nicht rantrauen oder merke einfach, dass mir so eine Energie, die ist für mich halt zu krass und finde es irgendwie toll, wenn Leute da auch Menschen helfen, die mit solchen Dingen überfordert sind und es ist halt keine Schande. Ja? Und leider kommt aber sowas auch insgesamt aus diesem verzerrten Bild, was auf Social Media, in Büchern da oder mal selber draußen im Park beobachtet, da kommt einfach ein verzerrtes Bild raus. Und das ist, jeder möchte seinen Hund gewaltfrei erziehen, glaube ich. Na, also keiner hat irgendwie Bock, seinem Hund was Böses zu tun. Na, und wenn aber Grenzen setzen automatisch immer mit härtester Strafe oder mit was Bösem assoziiert wird, Da fehlt es eigentlich an einem differenzierten Blick. So. Und das, da überlege ich mir, wie ich auch dazu beitragen kann. Und gehe da so Stück für Stück immer ein bisschen weiter und sage, na, schaut mal her, hier den Hund körperlich sperren, wenn das passt voll, wenn der Hund dann sagt, okay, ich bin verlegen und man lässt dem Hund dann wieder seinen Freiraum, na, dann ist das ja genau so, wie sich Hunde abgleichen. Na, und ich würde sogar noch mal eine wilde These in den Raum stellen. Ich glaube, es ist eigentlich eine abstrakte Form von Gewalt, den Hunden die Grenze nicht zu geben. Also die sagen, na, Grenzen setzen, Strafen, das ist was Böses und Gewalt. Und ich glaube, den Hund dann mit dem nicht artgerecht zu kommunizieren, also sprich auch sich abzugrenzen mittels prosozialer Aggression, na, das ist nicht artgerecht. Und deshalb finde ich viele Konzepte, die nicht klar sagen, doch, du musst deinem Hund Grenzen setzen, die finde ich eigentlich abstrakt gesehen auch irgendwie gewalttätig. Na, es ist ja eine abstrakte Gewalt, den Hund nicht da die Fähigkeiten zu vermitteln, mit der Welt harmonisch sozial klarzukommen.
Viele sind total lost und können sich selber nicht regulieren, weil sie das nie gelernt haben. Das ist so, ja.
Den Hunden geht es ja nicht gut, wenn die dauernd so drüber sind, ne? Wenn die dauernd ausloten müssen, ja, wie ist denn das, wie sind sie jetzt, wie sind sie jetzt? Ne? Also vieles an Nervosität. Und kommt eben aus Mangel an Grenzen. Also ich wollte eigentlich gar nicht so stark in die Grenzenrichtung eigentlich gehen. Mist, falsch ab.
Es ist wichtig, es ist wichtig, es ist gut, dass wir drüber gesprochen haben. Vielleicht noch mal tatsächlich ganz von Anfang an. Also du hast ja so ein paar Sachen, die deine Kunden von Anfang an lernen, wo du sagst, da legst du Wert drauf, du willst eine richtige Basis setzen und alles andere kommt dann. Was gehört da dazu?
Also wenn man Hund ganz neu hat, versuche ich eigentlich Leute eher erstmal dahin zu lenken, den Kopf auszuschalten und zu fühlen, na, weil die Leute laden sich die ganze Birne voll mit, was weiß ich, 1000 Büchern und hier ein Tipp, da ein Tipp, alles weg. Einfach erstmal fühlen und gesunden Menschenverstand benutzen. Wenn das dann zu Problemen führt, informiert man sich halt. Aber das so vorweg. Und wenn es dann darum geht, so, wo ich so von der Herangehensweise meinen Schwerpunkt lege, ist großes Thema ist Ruhe. Na? Da ist zum Beispiel so oft so die Idee, ah, wenn man den Hund nur genügend mit Kauartikeln und Schleck und weiß ich nicht was auslastet, dann kommen die besser zur Ruhe. Da vermeiden Leute, dass sie den Hund frustrieren und der Hund dann Strategien entwickelt, mit dem Frust klarzukommen. Na? So. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, ja, bringt euren Hunden bei, mit Frust klarzukommen. Das geht nur, wenn man die Hunde auch einer guten, angemessenen Dosis an Frust aussetzt. Vermeidet man Frust, bis der 9 Monate ist, dann fliegt es einem um die Ohren. Na, so. Also das, denke ich, ist super wichtig. Man muss Dinge ein bisschen aushalten lernen.
Was
Na?
wären das dann so für, was hättest du ein Beispiel zum Beispiel? Also ich bin tatsächlich Fraktion Kauknochen, weil ich bei der Arbeit, die ich mit meinen Hunden mache, es auf gar keinen Fall haben kann, dass sie anfangen, Tönchen von sich zu geben. Und das hast du ja häufig, dass so Hunde, die du extrem in Frust versetzt, dass sie dann anfangen zu bellen, zu fiepen. Und natürlich, die müssen total viel aushalten lernen. Grundsätzlich immer. Aber so dieses, leg dich jetzt dahin und mach gar nichts, da lernen die tatsächlich auch da. Schon mal, musst gar keinen Frust kriegen, weil hast du auch noch was Schönes.
Naja,
Deswegen
also,
frage ich nach, was jetzt so
ja.
Übungen sein sollten, weil du
Die,
sagtest ja schon
die,
angemessen,
die
also
also na,
idealerweise.
na, das ist jetzt mein Moment hier. Schaut meinen Online-Kurs. Nee, also, es fängt ja ganz klein an. Ich meine, jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass sich jemand einen Welpen holt. Und die anderen Fälle sind Variationen davon. Aber ich habe einen Welpen und der Hund, der Welpe ist irgendwie neben mir und jetzt ist er dauernd irgendwie am Rumzappeln, rumhampeln. Ne? Das ist das, wo dann oft der Tipp ist, hey, gib den Kauknochen und so weiter. Bitte nicht falsch verstehen, wenn man den Hund einmal die Woche was zum Kauen gibt oder einmal am Tag, ne, und das jetzt nicht eine halbe Stunde ist, sondern 5 Minuten, finde ich super. Das passt auch. Also bin da nicht 100% in Null-Kau-Sachen,
Man muss
aber
nicht jedes Problem so versuchen zu umgehen, meinst du, ne?
genau, wenn man den Kauknochen gibt, um ein Problem zu umgehen. Ne? Also genau, um diese Konfrontation, um sich da so rauszukaufen. Na, das ist was, das geht irgendwann schief, beziehungsweise man hat nicht die Ruhe, die man haben könnte. Na, ich sag, na, du kommst ja mit deinen Hunden gut zurecht, machst es so mit dem Kauknochen, wenn das für dich so fein ist.
In bestimmten Situationen, ne? Weil wenn du dieses, du willst halt auf gar keinen Fall, dass die anfangen zu fiepsen.
Und
Du,
ich
weil
glaube,
du kannst es in der Regel nicht, du kannst nicht sagen, hör auf damit, weil die wissen das gar nicht.
ja, aber
Deswegen muss es irgendwie verhindern.
jetzt sind wir an den, eben an diesem strukturellen Ansatz, was ich gerade bei Welpen so wichtig finde. Ne? Es geht, eigentlich hängt es mit der Beißhemmung zusammen. Na, das Erste, was ich jetzt mit meinem Hund gemacht habe, ich bin mit dem ins Café gegangen. Dann wollte ich mit dem Fuß auf der Leine machen, so wie ich das meinen Kunden empfehle. Leine, Fuß drauf, so lang. Dann hat er den Radius und irgendwann merkt er, hey, aktiv werden ist zwecklos, ich komme nicht weit. So, das klappt mit vielen Hunden, die jetzt nicht so ein krasses Energielevel haben. Dann gibt es aber Hunde, die sagen, hey, ich habe so einen Frust, fangen an, irgendwie an den Schnürsenkeln, an dem Stuhl, an was weiß ich, an der Decke zu nagen und die zu zerfetzen. Und da braucht es eine soziale Grenze. So, jetzt kann ich entweder das vielleicht da neben mir machen. Ich finde, wenn ich einen Welpen habe, es eigentlich leichter, den hier hochzunehmen. Dann sagt er, ich habe jetzt keinen Bock, hier auf deinem Schoß zu sein. Na, dann wird der zappeln und tun. Und da beginnt eigentlich, dass ich mit dem eine wohlwollende körperliche Übereinkunft treffe. Wenn du zappelst, dann ist gespannt. Und wenn du locker wirst, dann kraule ich dich. Also nachgeben und locker werden, ist eine Option, die zu Wohlbefinden führt. So, und diese soziale Grenze, wenn man das eben relativ früh macht und regelmäßig, ne, wenn man, weiß ich, einen Call hat, vielleicht nicht gleich beim Business Call das probieren, sondern halt mit irgendwem Call simulieren, aber dann nehme ich den Hund hier hoch, dann ist dem langweilig, dann zappelt der, ne, und dann kläre ich mit dem, du schau mal, zappeln und hier richtig dagegen gehen und deinen Frust ausleben, das führt zu einer wohlwollenden Begrenzung. So, und wenn ich das so mache und immer wieder abrufe. Nächster Schritt wäre, der Hund beißt mir dann in die Finger. Dann kann ich entweder den Hund so halten, dass er mich nicht erwischt, ne? Oder ich kann halt irgendwie dem sagen, wenn du mir in die Finger beißt, schau mal, dann ist gespannt, ne? Und wenn du da locker lässt und sagst, dann ist nicht mehr so gespannt. So, und da glaube ich, fehlt im Detail den Leuten genau diese Anleitung. Wenn der da unten neben dir nicht zurückkommt, nimm den auf den Schoß. Bring den hier zur Ruhe. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner, den jeder mit seinem Hund haben muss. Auch wenn er zum Tierarzt will, na, der muss ja mal stillhalten. Das geht bei vielen eben nicht nur mit Leckerle. Na, da braucht es diese Übereinkunft. Halt mal still, fordert jeder erwachsene Hund von den kleinen Hunden ein. Jetzt müssten wir das übernehmen, wie ein erwachsener Hund, und wir sagen, hier schleck mal. Und das ist das, wo Leute leider diesen eigentlich vertrauensbildenden Moment zu wenig in ihrem Alltag durchspielen. Na? Und dann ist so ein Gap, und dann versucht man das zum Beispiel mit Fuß auf der Leine, wie ich es empfehle, und dann ist es aber vielleicht schon zu viel. Also nehme ich den hoch. Jetzt kommt er hier zur Ruhe. Dann tue ich den wieder runter, stelle den Fuß auf der Leine, um die Ruhe zu übertragen auf da unten. Dann wird er wieder wild. Dann sage ich, ach, du möchtest wieder auf den Schoß. Und dann kann man dem irgendwann sagen, möchtest du wieder hier auf den Schoß? Und dann sagt er, na, ich bleib lieber da und bin schau ganz lieb. So, und irgendwann kommen die runter, weil eben Frust ausleben keine Option mehr ist. Das ist jetzt mal sehr konkret so ein Trainingsbeispiel durchgespielt. Und Hunden zu vermitteln, dass sie mit Strampeln und Frust ausleben, also so schnapp, schnapp, dass die da von Anfang an die Erfahrung machen, nee, das ist keine Lösungsstrategie für Probleme. Wenn man es da nicht macht, das kann einem mit einem Hund, der das Potenzial mitbringt, später so richtig um die Ohren fliegen.
Ja.
Weil wenn der hier schon merkt, ah, mit Strampeln und so weiter komme ich dann doch einen Zentimeter, ah, mit Bettchen zerfetzen, ah, da geht es mir dann irgendwie besser. Na, wenn man da nicht früh eine souveräne körperliche Begrenzung gibt, da kann eigentlich die Wurzel vom Beißen schon in der Welpenerziehung liegen.
Und man muss sehr, sehr ruhig bleiben in solchen Momenten.
Ja, zappeln macht es halt schlimmer und dann halten die Leute den Hund fest, dann schnappt er, dann macht man so. Naja, dann hat der Hund fürs Schnappen, hurra, wenn ich schnapp, dann zappelt was. Dann hat man den bestätigt aus Versehen. Also es gibt natürlich im Detail Stolpersteine und da bräuchte es Trainer, die sagen, schau mal, du musst den Hund halt so halten, entweder dass er dich nicht erwischt. Die zweite Möglichkeit ist, dass man eine Leine nimmt, wenn der irgendwie so am Rad dreht und ausrastet, dass man die Leine halt ein bisschen spannt und den so hält, dass er nichts erwischt. Na? War auch eine Frage bei meiner Sachkundeprüfung, hat mich die Sachverständige gefragt, ja, ich war ja bei der Bundeswehr, die haben da Mallis. Ja, wenn jetzt dieses Ignorieren nicht hilft, das ist halt so eine Fangfrage. Was macht man dann? Strafen? Durchgefallen. Nee, ne? Also eine Möglichkeit wäre ja, dass man den Hund mit einer Leine so managt, dass er die Hand nicht erwischt, wenn man echt so einen Kracher hat. Na, dass man ganz differenziert sagt, du schau mal, wenn du so ausrastest, ignorieren bringt nichts, weil der Hund damit zu viel Erfolg hat, zu viel Selbstbelohnung passiert, ja, dann halte ich den halt so, dass es nichts bringt. Und dann muss ich mit manchen Hunden, wenn die wirklich so veranlagt sind, das auch mal eine halbe Stunde durchziehen. Das ist nicht einfach. Also ich beneide keinen um so
Ja.
einen Mali, der.
Aber klar, ja, je früher ich das kläre, desto besser halt, ne? Wenn es der
Und
kleine Hund schon lernt.
diese Ruhe lässt sich ja dann Schritt für Schritt übertragen. Und wenn, und bitte so verstehen, wenn jetzt einem Hund das wirklich mal therapeutisch hilft, ne, dass er was kaut und dann einen anderen Stress nicht hat, dann würde ich das therapeutisch nutzen. Ne, ich hatte letztens irgendwann einen Hund, der hat auf einmal, weiß keiner warum, im Auto das Fiepen und das Sabbern angefangen und war super nervös. Die konnte keine 5 Minuten fahren, ohne dass der Hund ausgerastet ist. So, dann sage ich, hey, irgendwie, was weiß ich, bereite dem irgendwas vor, Koggen ins Eisfach, Leberwurst, was weiß ich, was da gemacht wird, legt es dem in den Kofferraum. Nach 3 Wochen war das Problem weg. Also es gibt wenige Sachen, wo ich sage, 100.000% nicht machen, ne? Außer es
Aber auch wichtige
wegzuschmeißen.
Info, ich glaube, die wenigsten würden das sogar 3 Wochen dann durchziehen. Also auch eine wichtige Info, dass man das vielleicht auch mal dann 3 Wochen ausprobiert und nicht gleich wieder sagt,
Dann,
nach einmal,
dann
es funktioniert
macht
nicht.
man das und dann konnte die halt wieder, weiß ja keiner, manchmal lassen Hunde sich einfallen, Dinge, wo man gar nicht weiß, wieso auf einmal. Ja, und für sowas, denke ich mir, kann man punktuell ja so Dinge verwenden, von denen ich
Ja.
generell abrate und unter bestimmten Umständen sage ich, probiere das aus. Klar. Na, und aber wir hatten es ja, bevor wir jetzt in das Gespräch eingestiegen sind, ganz kurz drüber. Es ist gar nicht so einfach, Tipps zu geben, die für alle Hunde genau passen. Den Tipp gibt es eigentlich nicht. Man muss sich also immer genau anschauen, was hat man da für einen Hund vor sich.
Ja.
Das ist das eine. Aber
Aber du hast natürlich so deine Linie, wo du weißt, was ist mir wichtig, was müssen die
also.
Hunde können.
Wo ich generell Leuten von abraten möchte, ist, dass sie ihren Hunden bis 6 bis 9 Monate Dinge schmeißen, wo die Hunde von 0 auf 100 beschleunigen und von 100 auf 0 bremsen. Erstens halte ich das für gesundheitlich vom Körper nicht so gut. Und zweitens halte ich es für die geistige Gesundheit für viele nicht gut, die dann so einen Dopaminkick kriegen und dann eigentlich in die Beschaffungskriminalität abdriften. Denen ist egal, wer ihr Dealer ist. Wer einen Stocki schmeißt, einen Balli schmeißt, das ist mein neuer Gott. Also man macht sich mit solchen Dingen, mit Suchtmechanismen, die man fördert, eigentlich das Leben schwer. Na,
Du musst ganz arg lachen. Aber du hast ganz andere Kunden und machst was ganz anderes, weil das Erste, was meine Hunde lernen, ist, Beute ist toll und ich mache genau das. Aber da sind auch sehr, sehr schnell Regeln mit dabei. Und ich bin darauf angewiesen, dass mein Hund Bälle zum Beispiel feiert und gut findet. Aber total richtig, weil du sehr schnell deinen Hund in einem Zustand hast, den du nicht brauchen kannst. Und ich glaube,
Naja, also von mir, ich lasse mir in bestimmten Bereichen das eingehen. Ne? Ich war vor ein paar Jahren bin ich nach Teneriffa gefahren, dann habe ich so einen Diensthund am Zoll und beziehungsweise Diensthund bei der Drogenfahndung zugeschaut. Ne? Und wenn die dann
Die sind
irgendwie
Gaga auf ihr
zwei
Spielzeug.
Stunden lang irgendwie Autos nach irgendwie einen langweiligen Drogen durchsuchen, ja, dann brauchen die halt vielleicht mal den Kick. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es Bereiche gibt, wo das vielleicht nach allen Abwägungen der beste Weg ist. Die Gefahr ist nur, jetzt bist du jemand, der das irgendwie handelt und vielleicht dann irgendwie weiß, was er tut oder mit dem Ergebnis, was dann dabei rauskommt, gut leben kann. So, und das Problem ist aber, dass andere Leute nicht wissen, welche Geister sie da wecken. Und was ich in meinem Online-Kurs hoffentlich, glaube ich, echt ganz gut erkläre, wenn man den Hund in einem Instinktbereich stark fördert, man fördert leider auch gleichzeitig andere Instinkte mit dazu. So, das heißt, es ist so, Hunde, die in dem Bereich gefördert wurden, interessieren sich auch für dieses Produkt. Das ist so unser klassischer Google Shopping Algorithmus. Die, die das Buch kauften, interessierten sich auch dafür. Der Hund,
Ja.
der in dem Instinktbereich gepusht wird, man fördert leider andere instinktive Verhaltensbereiche mit. Das ist
Definitiv.
meine gewagte Theorie. Ich weiß nicht, ob es dazu Beweise gibt, aber da bin ich mir ganz subjektiv total sicher. Ne? Das ist meine subjektive Beurteilung aus dem, was ich gelernt und gesehen habe in den letzten 16 Jahren. Na, und wenn man Hunde insgesamt weniger in ihren Instinktbereichen bedient, na, dann kann eigentlich die Tür besser aufgehen, dass der Hund mehr sich auf das soziale Miteinander einlässt. So. Na, und das muss einem klar sein, das ist das eine. Und ich meine, bei deinem nächsten Hund, du wohnst ja nicht so weit weg von mir, kannst du gerne vorbeischauen. Da bringen wir vielleicht die gleiche Leistung mit einer anderen Herangehensweise. Also kann ich mir vorstellen, weil das Problem an dem Ganzen, was ich mache oder auch wo ich gelernt habe, die Leute wissen nicht, wie es sein könnte. Und ich will da nicht irgendwie anmaßend sein, ne? Ich will auch das nicht irgendwie klein machen, wie du oder andere sich gute Leistung mit ihrem Hund erarbeitet haben. Und es ist trotzdem fair zu sagen, na, wer weiß, was mit einer anderen Herangehensweise auch möglich gewesen wäre. Ne?
Ja, nee, also das ging jetzt, glaube ich, auch ein bisschen zu sehr ins Detail. Also klar, ich muss immer ein bisschen gucken, was habe ich da für einen Hund und welche Geister wecke ich. Aber wir sehen uns ja sowieso bald im Seminar, dann zeige ich dir, wie ich das mache.
Ja, du, ich bin total
Aber
gespannt.
es gibt schon Hunde, die extremst auf Bälle zum Beispiel reagieren. Und da muss ich mir wirklich überlegen, wie kann ich das irgendwie anders regeln? Und auch im Scent-Detection-Bereich, wie du auch gesagt hast, so Drogenspürhunde, die werden schon sehr, sehr süchtig gemacht auf ihr Spielzeug und auf ihre Bälle, damit die halt entsprechend auch die Leistung bringen. Und das ist manchmal, verstehe ich, dass manche Leute das sehen und sagen, huch, was ist das denn, das arme Tierchen, ne? Was da so instrumentalisiert wird.
Ja, das ist jetzt ein Riesenthema. Also ich
Ja.
finde schon manchmal, ich finde es an sich schon gut, dass wir für Hunde auch noch Einsatzgebiete haben. Na, ich glaube, dass ein Hund, der irgendwie arbeitet und irgendwie wirklich nochmal so einen richtigen Zweck hat. Ich glaube, selbst wenn der jetzt nicht mit der perfektesten Methode erzogen wird, ich glaube, die haben schon ein gutes Leben, weil sie einfach was ausleben können, nämlich ihre Energie irgendwo einsetzen. Wenn das, ja, das finde ich an sich ist was Gutes. Na, man hat ja auch immer wieder, gibt es auch immer wieder so Kontroversen, ne? Polizeihunde, Diensthunde, ist das was Gutes oder nicht? Ich finde an sich schon. Na, aber was für mich einfach nochmal wichtig ist bei dem Thema davor, den Gedanken will ich unbedingt behalten, nämlich das mit dem Bälle schmeißen. Ich bewege mich ja in so einem Bereich, ich sage jetzt mal so einem Mainstream-Bereich. Na? Und wenn da Leute halt ihren Hund so auslasten und der Hund dann irgendwie ein bisschen Spaß hat und mal hin und her rennt, why not? Wenn das keine Probleme macht, okay, ich würde zwar so nicht leben wollen, aber ich kann damit leben, dass es, wenn Leute das machen und das nicht zu Problemen führt, do it. So, ne? Also das ist ja, das ist so Leben und Leben lassen. Wenn aber Leute mit hoher Wahrscheinlichkeit sich Probleme später nicht selber heranziehen wollen, dann rate ich den Leuten erstmal davon ab. Ne? Und wenn man mit 9 Monaten oder mit 12 den mal einen Balli schmeißt, dann ist das wirklich gar kein Problem. Aber mein ganzes Denken und Konzept läuft ja, zielt darauf ab, das soziale Miteinander oder den Aufbau von sozialem Miteinander nicht irgendwie zu sabotieren. Na?
Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich denke, dass wenn man das machen sollte, dann nur von Anfang an strukturiert und mit gewissen Regeln, weil, was du ja auch schon gesagt hast, der Google Shop, das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Was ich ja mit allen Beutespielen mehr oder weniger fördere, ist Jagdverhaltenskette. Das heißt vor allem dieses Hinrennen, Packen. Ne? Da habe ich den Dopaminausstoß und das muss kontrollierbar bleiben. Das heißt, bei mir gibt es von Anfang an bestimmte Regeln. Das heißt, Ich erkläre es jetzt ganz kurz.
Ja,
Wir
gerne.
schweifen ab. Das heißt,
Nee.
es gibt immer, der junge Hund muss nicht sitzen oder so. Und natürlich schmeiße ich das keine 30 Meter oder was, das Balli. Aber ich habe eine Beute, der Hund kriegt eine Freigabe, immer eine Freigabe, dann fliegt der Ball. Freigabe, Ball, Freigabe, Ball, Freigabe, Ball. Und was die Hunde dann natürlich müssen, die vorher gelernt haben, das Ding zurückzubringen, sonst bringt mir das nichts. Was die Hunde dann aber sehr schnell auch lernen, ist, dass wenn keine Freigabe kam, sie auch nicht hinterher dürfen. Das heißt, ich habe sehr schnell einen Hund, der lernt, Bewegungsreize gehen mich erstmal überhaupt gar nichts an, außer es kommt die Freigabe. Und deswegen, das ist schon ein, ja.
Ja,
Deswegen
also
ist der Ball, glaube ich, auch immer so kontrovers. Aber
ich
ich
verstehe
weiß,
schon
dass.
deine Idee und
Genau,
ich
und ich weiß,
glaube.
dass ich den Hund, wenn er nach hohen, durch die Beute habe ich ja eine hohe Erregungslage in dem Hund. Und ich weiß, dass er kontrollierbar bleibt in einer hohen Erregungslage, weil er das vom Ball schon kennt. Und ich kann meinen Hund auch mit dem Ball, wenn er den richtig gut findet, in sehr hohen Erregungslagen immer noch belohnen. Also das sind so viele Sachen, die da so mit reinspielen, weshalb ich das
Ich, ich
echt
will
gut
da, ich
finde.
will da
Aber ich
gar nicht
glaube,
in,
wir gehen viel zu tief jetzt da
ich finde
schon.
es schon wichtig. Nee, ich möchte da kein prinzipielles Ding draus machen. Ich kann dir nur aus meiner Arbeitserfahrung sagen, dass Leute das mit ihrem Hund im jungen Alter wecken. Da funktioniert es mit der Kontrolle noch. Na? Und dass viele entweder die Passion geweckt haben und ab einem gewissen Punkt das nicht mehr irgendwie kontrollieren können. Also es ist einfach ein praktisches Problem, dass den Leuten aus irgendeinem Grund mit zunehmendem Alter des Hundes der Hund da aus der Hand geht. So. Und deshalb sage ich bei Familienhunden insgesamt klare Tendenz, förder hier nicht was beim Hund, was du später unter Umständen nicht mehr gut kontrollieren kannst. So.
Definitiv, ja.
Das ist eigentlich alles, was ich sage. Und wenn jemand das so machen möchte und tatsächlich so als Mensch den Schneid und die Persönlichkeit hat, das präzise einzuarbeiten, den Hund auch tatsächlich da regulieren zu können, dann ist es fein. Das ist wieder was, wo ich sage, ja, wenn du das so machen magst, do it. Na? Aber so flächendeckend macht den Leuten Dinge wegfliegen zu lassen und genau dem Hund so einen Lustgewinn beim Packen da haben zu lassen, das macht denen ja Spaß. Na, das macht den Leuten teilweise Probleme, das ist das eine. Und auf der anderen Seite, dieses, was du gesagt hast, die Voraussetzung, dass der Hund von sich aus gerne Beute zuträgt und tauscht, die haben viele so gar nicht. Na, das heißt, die Leute öffnen dem Hund hier eine Tür, wo sie gleichzeitig eigentlich die Kontrolle regelmäßig verlieren. So, und das ist einfach ein praktisches Problem, mit dem ich in
Absolut.
meiner Arbeit konfrontiert bin, dann findet der Hund was und dann gibt das nicht her und dann lernt der Hund, haha, ich bin ja körperlich dir überlegen, weil schneller. Und daraus ergeben sich dann soziale Einsichten, weil Hunde über Beute ja kommunizieren, wie viel Freiheitsrechte habe ich, wer kontrolliert das Territorium, wer kontrolliert die Aufmerksamkeit, haha, wenn ich das habe, dann schaust du und dann bist du ganz hilflos. Na, und das ist halt, wie, keine Ahnung, Drittklässler den Mädels an den Zöpfen ziehen. Das ist halt, da sind Hunde halt so, die sagen, ha, da kann man ein bisschen ärgern. Ne? Das, oder machen Menschen Kinder halt so. Und Hunde haben da auch einen Riesenspaß dran. Also die mögen das gerne zu provozieren und zu schauen, hey, wie weit kann ich da damit gehen? Und das sind die praktischen Probleme, die sich für viele daraus ergeben. Und für manche Leute nicht. Also, ne, ich sehe ja Leute, die haben trotz hoher Reizlage und trotz Balli ihren Hund irgendwie gut unter Kontrolle und das finde ich super. Ne, aber viele Leute sehen genau, wie du es vorher beschrieben hast. Die sehen, ah, da ist jemand, der schmeißt einen Balli und der Hund bleibt da und dann machen die das auch. Das geht irgendwie einen Monat gut und dann pubertiert der Hund und dann war es das. Und das ist so in meinem Alltag einfach eins der größten probleme, dass Hunde mit Beute eigentlich den Status gegenüber ihr Menschen zu ihrem Vorteil lernen. Also, na, wie soll ich sagen? Na, die haben dann irgendwo die Einsicht aus dieser ganzen Geschichte mit der Beute. Der Mensch checkt eigentlich nichts. Ne? Der ist unfähig. Ne? Und dann kann man das über Leine absichern. Dann wird da irgendwie hergezogen. Dann wird vielleicht in die Beute auch noch Futter reingetan. Oh! Naja, okay, das sind alles Dinge, die ich dir genau erläutere, warum man das anders machen kann. Na? Und Was bei dem Apportieren, weil es schon ein wichtiges Thema ist, auch Teil von der Herangehensweise, wie ich das aufbaue, es braucht ein bisschen mehr Expertise, es braucht ein bisschen mehr Fähigkeit, den Hund dazu zu bringen, dass er irgendwelche nutzlosen Gegenstände mir zuträgt und tauscht. Na, das ist am Anfang ein bisschen anstrengender, aber man spricht dem Hund über den Futtergeruch in so Beute nicht mehr über einen Primärreiz an und hat dann auch nicht einen Konflikt mit der Beute, den man dann erstmal lösen muss. Na, also ich finde es immer viel spannender, wenn die Hunde diese Dummies bringen, weil sie bei mir eine Belohnung möchten. Ist einfach eine andere Idee, die da drin steckt, als dem halt ein Fell zu geben. Dann hat er halt Bock auf das Fell und wenn man sich irgendwie gut anstrengt und konditioniert und macht und tut, dann gibt er es einem hoffentlich auch so. Aber ich glaube, Menschen machen sich da teilweise unnötig das Leben schwerer, na, weil sie hier was durchspielen, wofür sie sich noch gar nicht, so wie du das jetzt beschreibst, die Struktur aufgebaut haben. Das
Ja.
ist der praktische Knackpunkt an der Sache. Und deshalb empfehle ich das lieber nicht zu machen. Und wenn jemand wirklich weiß, was er tut und das super kontrolliert macht, gut. Ob
Aber
das
das
dann der richtige Weg war, das weiß man manchmal erst, wenn der Drahthaar oder was 1,5 oder 2 Jahre alt ist. Also man kriegt die Quittung leider manchmal erst ein Jahr später, wo es dann immer noch klappt oder eben auch nicht.
Wir sind wieder bei der Basis. Ruhe ist dir sehr wichtig. Frust aushalten ist dir wichtig. Was ist dir noch wichtig?
Was mir wichtig ist, dass die Hunde verknüpfen, wenn der Mensch freundliche Ansprache hat, dass auch tatsächlich was Freundliches passiert. Na? Einfaches Beispiel, wo das leider aus Versehen nicht passiert ist. Der Mensch sagt, Mei, du bist ja ein Feini, dann langen die den dann mit der Hand von oben ins Gesicht und dann lernen Hunde freundliche Ansprache unangenehm. So, das ist was selbstverständlich klingt. Freundliche Ansprache soll beim Hund ein Wedeln auslösen. Das ist aber was, wo leider sehr, sehr viele das auf den Kopf stellen, aus Versehen. Ne? Also, so banal das klingt, freundliche Ansprache gut. Und irgendwie sagen, hey du, nein, heißt nicht fangen, spielen, hurra. Ne? Und diese einfache Geschichte, Freundlichkeit hat eine positive Folge, ein soziales, happy, harmonisches Miteinander. Das kriegen Leute aus Versehen nicht hin. So, also, wie mache ich das? Über Futter und vor allem aber, dass ich Leute dazu ermuntere, Emotionen zu zeigen. Na, auf der einen Seite brauche ich Ruhe und ich muss die abrufbar bekommen. Dann brauche ich, dass ich den Hund freundlich anspreche, dass er sich erfreut und Bock hat, mit mir was zusammen zu machen. Dazu ist es super wichtig, Menschen zu ermuntern, ihr dürft eure Emotionen positiv oder du, na, die Emotionen, mir gefällt was oder ich finde was doof, das sollte man dem Hund kommunizieren. Da trauen sich viele nicht, weil die Information kommt, wenn du Hunde irgendwie strafst, wenn du böse bist, dann ist sofort die Beziehung im Eimer. Na, haben wir ja vorher erläutert. Stimmt in den meisten Fällen nicht. Aber Leute werden quasi davon abgebracht, authentisch ihre Emotionen dem Hund zu vermitteln. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Man denkt sich, das nervt mich, dass er das macht, aber ich darf nicht böse sein, hat die Trainerin gesagt. Ja, und dann hat der Hund irgendwo einen Menschen vor sich, der Spannung in sich hat. Die wissen nicht warum. Das verstärkt das Problem, weil Hunde auf das Innere von Menschen reagieren. Und dieser einfache Tipp, du darfst dem Hund sagen, was dich freut, das fällt Menschen schwer. Die sagen, fein, aber nicht, wow, jubidi, jubidi. Na, und auf der anderen Seite, hey, du darfst dem Hund sagen, dass dich was nervt und du darfst den davon abhalten. So, diese einfache Geschichte,
Ja.
das wird so nicht nur nicht propagiert, sondern das wird irgendwie so, ja, davon abgeraten. Und das finde ich fatal. Also wenn ein was nervt, was der Hund macht, sollte man dem das da kommunizieren und den irgendwie davon abhalten. Mit angemessenen Mitteln. Ne? So.
Es ist so einfach, ne? Man darf gerne authentisch seinem Hund gegenüber sein.
Das wäre schön und das haben Menschen entweder verlernt oder sie kriegen Tipps, die sie sogar davon wegbringen. Das ist schade, das versuche ich anders. Also Ruhe, dann du darfst authentisch dich freuen, du darfst dem authentisch Nein sagen. Na, dann, bis man so weit ist, dass man mit dem Hund diese Sachen genau besprochen hat, habe ich ein sehr gutes Managementkonzept, was schon eben auch darauf beruht, aha, wenn ich den Hund, ups, wenn ich dem Hund zu viele Freiräume lasse und der sich da vergnügt, immer 10 Meter entfernt von mir mit irgendwas, Mäusebuddeln, Ding und so weiter, jagt oder was weiß ich, Leute anbellen. Wenn ich da nicht erstmal mit einer Hilfsleine reguliere und dem Hund Dinge ausleben lasse und auch Zeit lasse, sich mehr damit zu beschäftigen, na, dann festigt sich die Erfahrung sammeln da draußen. Und was so Teil von meinem Konzept ist, damit fange ich eigentlich an, auch in meinem Online-Kurs, ist, sich ganz bewusst vorzunehmen, den Hund mal für 10 Minuten mit dem, was ihn interessiert, nicht zum Erfolg kommen zu lassen. Das heißt nicht, dass der Hund nie mal irgendwo sein Ding machen darf, aber für den Trainingsaufbau ist es vollkommen in Ordnung zu sagen, schau mal, du darfst dich jetzt mal da draußen mit den Sachen nicht vergnügen, du bist jetzt hier in der Schule, wir machen unsere Hausaufgaben. Das ist mühsam, aber der Schlüssel dazu ist erstmal, den Hund keinen Erfolg haben zu lassen. Dann bleibt dem Hund eigentlich wenig anderes übrig, als sich mit mir zu beschäftigen. Und dann nehme ich dem auf und sage, es lohnt sich vor allem erstmal mit guter Laune und Stimmung. Und damit der Hund lernt, sich zu konzentrieren, arbeite ich da über die Futterration. So, und das ist schon mal irgendwo mehr als die halbe Miete, 70%. Dann gibt es Details irgendwie in Grenzen setzen. Und das Letzte, was wirklich wesentlicher Teil vom Konzept ist, es braucht eine Beschäftigung, die den Hund nicht nur körperlich auslastet, sondern auch geistig. Na, und hatten wir ja vorher, es kann Apportieren sein, es kann Mantrail sein. So diese Obedience-Rally-Sachen und mal so ein paar Tricks. Ich finde, dass die Hunde so geistig jetzt nicht so krass auslasten. Also ich finde es gut, wenn Leute das machen. Aber eine geistige Auslastung ist, wo der Hund über die Nase konzentriert nach irgendetwas sucht. Ich kenne eigentlich keine bessere geistige Auslastung. So, ne? Also wirklich jeder Hund ist Nasentier und jeder Hund kann zumindest suchen lernen. Vielleicht gibt es jetzt einen Herdenschutzhund, der nicht apportiert, aber er kann sagen: Schau mal, da liegt's, kriege ich meinen Futternapf. Na, das ist möglich. Na, wenn der jetzt nicht problematisch mit Menschen ist, kann man Menschen irgendwie um drei Ecken gehen lassen, geht mit dem Herdenschutz da hinterher spazieren und dann kriegt er da sein Futter. Also warum nicht die Futtermenge nutzen, um beim Hund eine Konzentrationsfähigkeit aufzubauen und die Fähigkeit aufzubauen, andere Dinge als Nebensache einzuordnen. Das ist es, worum es geht. Na, und ich versuche nicht, übers Futter der Alpha zu sein oder irgendwas, sondern ich möchte einfach dieses Potenzial nicht verschenken. Einem Hund eine Fähigkeit beizubringen, nämlich sich zu konzentrieren. Hunde, die sich nicht konzentrieren können, können auch keinen Reizen widerstehen. So, auch das kann man bestimmt irgendwie wissenschaftlich ja sagen, aber na, also so, wenn kein Fokus möglich ist für einen Hund, na, das ist so, wie wenn du dich mit jemandem unterhältst und der schaut die ganze Zeit irgendwie so durch die Gegend. Ja, so kann man sich doch nicht unterhalten. Na, also wenn wir uns jetzt hier so auch online unterhalten und du schaust die ganze Zeit hier und da und dann bist du da und da, da wirst du irre. Also das denke ich, ist fair, seinem Hund abzuverlangen und auch beizubringen.
Mega. Jetzt haben wir schon unfassbar lange gequatscht.
Ja, das viel zu lange.
Mega spannend, mega cool. Ich finde es auch immer schön, wenn man so ein bisschen Reibereien auch hat. Und natürlich, jeder kommt irgendwie aus einer unterschiedlichen Lebenswelt und hat unterschiedliche Ansichten und finde ich immer super, super erfrischend und super spannend. Vielleicht sagst du noch
Ja.
ein paar Worte zu deinem Online-Kurs. Also, das sind ja wirklich auch so die Grundlagen so mit drin. Über ein paar haben wir schon gesprochen gerade. Was finden wir da noch alles in dem Kurs?
Also, was finden wir? Wir finden so ein bisschen theoretischen Überbau, warum die bestimmte Dinge sinnvoll sind. Was braucht man? Man braucht keinen Erfolg als Baustein, man braucht Motivation, man braucht Grenzen setzen, weil Hunde selbstbelohnende Verhaltensweisen durch Zucht und Genetik mitbringen. Na, dann geht es irgendwie weiter in den Bereich Ruhe und Frust aushalten. Das ist so das Vorgeplänkel. Und dann geht es rein in Wie schaffe ich den Kontaktpunkt, der vom Hund ausgeht? Na, also der allerwichtigste Punkt, wenn man den Hund, also wenn man nicht nur so immer so an der Oberfläche ein bisschen rumkonditionieren will, ist, dass der Hund ein Interesse in Richtung Mensch hat und dass man das aufnimmt. Und da sind eigentlich viel zu viele Leute ungeduldig. Also was braucht man? Man braucht Geduld, man braucht keinen Erfolg und dann braucht man was, was den Hund interessiert, wenn er sich mir zuwendet. Ob das das Balli ist oder das Futter oder was weiß ich. Ne? Oder ob er einfach meine Aufmerksamkeit mag. Das wäre natürlich das Beste. So, na? Und diesen Punkt, den die wenigsten Trainer da ins Zentrum stellen, nämlich das Aufnehmen, was der Hund mir anbietet, das ist eigentlich der zentrale Punkt an der ganzen Sache, wie ich überhaupt erst in das Kontakthalten einsteige. Das Zweite ist Emotion zeigen. Na, nicht mit dem Leckerle wedeln, sondern freu, freu, freu. Und wenn der sagt, oh, du freust dich so, was geht, dann kann ich mit Futter dazu noch was tun. Weil manche fragen, ja, funktioniert der Kurs auch, wenn mein Hund nicht oder schlecht frisst? Dann sage ich, ja, schon. Na, besser wäre, wenn er fressen würde. Eigentlich muss ja jeder Hund irgendwo seine Futterration sich verdienen. Es gibt Ausnahmen, wo es sehr speziell ist. Na, aber das Konzept baut eigentlich so auf, dass die Emotion im Vordergrund steht. Und das ist, glaube ich, auch was, was den Kurs oder das, wie ich jetzt im Moment arbeite, von sehr, sehr vielen unterscheidet. Weil es gibt viele, die über Futter arbeiten. Ne? Dann kann man klickern und was weiß ich. Aber den Hund, so wie auch viele das schreiben, als Sozialpartner ernst nehmen möchte, dann muss ich den auch sozial belohnen. So. Na, und für mich ist quasi, wenn jetzt Leute klickern, sekundäre Verstärker irgendwie etablieren, das ist sowas, das ist baut auf klassischer Konditionierung auf und ist per se eigentlich keine soziale Belohnung. Na, also wenn man mit Klicker belohnt, dann ist man automatisch nicht mehr in der sozialen Belohnung. Na, das finde ich, muss einem klar sein und deshalb finde ich, hat Klicker durchaus seine Berechtigung für Dinge. Egal, sorry. Es geht also darum, diesen Anknüpfungspunkt für Emotionen zu schaffen und dann das zu verlängern und dann in bestimmten Bereichen, in harmlosen Situationen mit dem Hund durchzuspielen. Lass das mal, weil ich das nicht möchte. So. Und da ist also der Weg von null Kontaktaufnahme, Emotion, kein Erfolg, dann irgendwann Grenzen setzen. Na, und das dann in immer dynamischere Situationen übertragen. Der Weg ist eigentlich sehr sauber, kleinschrittig aufgezeigt. Na, und wer Lust hat, das zu verstehen, der kann sich damit beschäftigen. Das ist, glaube ich, sehr gut auch in einem Format präsentiert. Das ist auch einmalig. Also wir haben sehr, sehr viel auf Seminaren den Input da rausgenommen oder da die Seminare so gestaltet, dass wir das da rausziehen können. Und das ist was, das habe ich so in der Form kaum gesehen. Ne? Also vieles ist einfach, ja, wir haben uns Mühe gegeben, es kurzweilig zu gestalten, aber das müssen die Leute dann sagen. Und wie ist es auf dem Punkt? Ruhe, Kontaktaufnahme, soziale Belohnung, dann keinen Erfolg haben lassen, wo der Hund verliert, na, und dann den keinen Erfolg hier und da mit Grenzen, wo durchspielen und damit hat man erstmal theoretisch das alles abgedeckt. Was man in einem Online-Kurs so abdecken kann, glaube ich, ist da ganz gut beschrieben und im Live-Training wird das nicht ersetzen. Das ist eigentlich klar.
Super,
Und
ja.
Auslastung habe ich auch drin, also die Tauschidee, die ist da auch noch mit drin. Und damit glaube ich, a must have.
Wir verlinken den Kurs selbstverständlich unter dem Podcast. Ich werde mir jetzt auch zu Gemüte führen, nachdem der Kongress jetzt vorbei ist und freue mich schon sehr drauf. Michael, vielen herzlichen Dank für
Ja,
das super
gerne
entspannte
Rückmeldung.
und
Sorry, ich
interessante
komme dann so
Gespräch.
ins Reden.
Also, das sind immer die
Naja,
dankbarsten
ich bin.
Gesprächspartner. Also, schlimmer ist es immer, wenn man so ein bisschen anstupsen muss. Also, ich bin immer sehr dankbar, wenn einfach geredet wird. Und es ist immer sehr schön mit dir.
Ja, gut. Wir haben ja aber meistens auch immer nur so ein Zeitfenster. Na, ich habe gesehen, die anderen Podcasts, die ihr so macht, sind dann so zwischen 25 und
Halb so lang,
30, 40 Minuten. Ja, also kannst gerne zusammenkürzen, bis der Arzt
Nee,
kommt.
nee, 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 nee. Das packen wir jetzt so online. Nix da.
Ich bin super gespannt. Genau, für die, die sich den anschauen, gebt mir auch gerne. Schreibt mir eine Mail, meldet euch für doll-erziehen.de. Ich lese es, ich mag Feedback. Auch gerne mal kritisch, weil jeder Einwand bringt mich weiter. Also feel free. Und wenn es euch gefallen hat, auch gerne, weil ich glaube, wir sagen uns einander zu wenig, auch was gut läuft. Feel free.
Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt, der Podcast von Der Hund.